Eine neue Folge Screaming for Attention, heute mit Jan Karas, der durch eine richtig geile Geschichte, die er auch gleich erzählen wird, auf das Land Uganda gekommen ist und uns mitnimmt heute, wie dort die Bedingungen in der Hauptstadt aussehen, was dort das durchschnittliche Lebensalter der Bewohner ist, nämlich 14 Jahre, eigentlich unvorstellbar, wie diese Zahl zusammenkommt, aber auch das wird uns Jan erzählen. Eine sehr autobiografische Folge und ich glaube gerade deswegen so spannend, die auch durch einen super crazy Zufall entstanden ist. Ihr alle habt vielleicht schon mal irgendwie eine Nachricht über Facebook bekommen von jemandem aus einem ganz anderen Land beziehungsweise Kontinent. Und mit der entsprechenden Skepsis hat Jan diese Nachricht auch empfangen. Ich möchte aber nicht zu viel spoilern. Wie gesagt, die Geschichte lohnt sich wirklich. Ihr werdet viel über Uganda lernen und Jan ist jetzt gerade im Begriff, eine neue Organisation, einen neuen Verein aufzubauen. Insofern bin ich mega froh, dass wir diese Gründungs- oder Entstehungsstory jetzt hier heute mit dem Podcast gecovert haben und vielleicht bald schon das nächste Follow-up machen. In jedem Fall wünsche ich euch viel Spaß in einer neuen Folge Screaming for Attention mit Jan Karas. Okay, und jetzt nehmen wir auf.
Wunderbar.
Cool. Jan, freut mich, dass du heute zu uns hier ins Studio gekommen bist.
Ja, ich freue mich, dass ich hier sein darf.
Guten Tag, freut mich auch. Ich habe schon gerade in der Einleitung gesagt, zu Anfang sprechen wir immer gerne über die Leute. Wer sozusagen heute vor mir sitzt, dass ich die Zuschauer oder beziehungsweise ZuhörerInnen ein Bild machen können. Vielleicht kannst du uns durch so deine Lebenskapitel führen. Müsste vielleicht nicht ganz beim Urschleim anfangen, aber was hast du gemacht nach der Schule und wie hat sich dein Leben bis dahin dargestellt?
Ja, nach der Schule war ich bei der Polizei.
Direkt nach der Schule?
Ja, direkt nach dem Abi.
Okay, immer Bock gehabt, Polizist zu sein?
Nee, das war ein bisschen mehr so eine Notfalllösung. Also ich sollte zur Bundeswehr, damals gab es noch die Wehrpflicht und mein Vater war überzeugter Pazifist. Solange er noch gelebt hat, hat mich das nicht so interessiert. Aber dann hat er einen Verkehrsunfall gehabt, kurz bevor ich mein Abi gemacht habe. Und darauf habe ich dann beschlossen, auf keinen Fall zum Bund zu gehen, weil ich wusste, wie wichtig ihm das war. Es war so mehr an sein Erbe gerichtet. Also habe dann mit Händen und Füßen versucht, dagegen anzugehen. Und bin dann aber einberufen worden, habe Antrag auf Zurückstellung gestellt, der wurde abgelehnt.
Hast du auch begründet, ich bin überzeugter Pazifist und...
Das konnte ich schlecht begründen, weil ich vorher mich schon beworben hatte bei dem.
Ah, shit.
bin dann Polizist geworden, also auf die Schnelle. Mhm. Hab dann auch zeitnah wieder gekündigt, bin ins Ausland gegangen, hab 5 Jahre in Italien gelebt und hab mich...
Was hast du da so gemacht?
Was habe ich da? Am Anfang habe ich Jetskis verliehen. Aha. Und dann später... habe ich eine Sicherheitsfirma aufgemacht, habe als Türsteher, als Personenschützer gearbeitet, habe dann ein Fitnessstudio aufgemacht, habe dort Kampfsportunterricht gegeben und irgendwann bin ich dann wieder zurück nach Deutschland, wieder zur Polizei. Diesmal habe ich mich beworben, um tatsächlich Polizist zu werden. Mhm. War dann im gehobenen Dienst.
Und dann hattest du auch Bock drauf, oder?
Ja, dann hatte ich Bock drauf. Aber ich hatte, wie soll ich das mal diplomatisch formulieren?
Kannst du es auch undiplomatisch
formulieren? Ja, ich hab halt auf beiden Seiten Freunde, ne?
Sag
ja,
das mal so. Verstehe.
Und es gab natürlich dann auch schon gewisse Konflikte, die waren auch schon vorhersehbar und es führte am Ende dazu, dass ich dann suspendiert worden bin, ein Jahr suspendiert, bin dann freiwillig gegangen. Man hat dann sämtliche Verfahren eingestellt, damit ich freiwillig gehe und bin dann sozusagen noch ehrenhaft entlassen worden, aber bin dann in die private Sicherheitsbranche gegangen.
Mhm.
Right. Und
dann auf selbstständiger Basis? Oder?
Erstmal nicht. Ich war erstmal angestellt bei einer Sicherheitsfirma, sehr, sehr gut bezahlt gewesen damals. Also ein Zigfaches von dem, was ich als Polizist verdient habe. Das waren noch gute Zeiten damals. Mhm. War viel im Ausland, dort gearbeitet, habe mich dann irgendwann selbstständig gemacht. Hab sehr viel im Bereich Begleitschutz, Personenschutz für VIPs gemacht, Musikbranche damals, alles was so Rang und Namen hatte, wie Puff Daddy, Snoop Dogg, Dr. Dre.
Krass, für die warst du damit Personenschützer? Ja, auch richtig selber oder dann Leute von dir, die angestellt haben?
Ich selber.
Geil.
Das habe ich lange Zeit gemacht, immer mal wieder, auch jetzt noch. Dann war ich eine Zeit im Ausland als Military Contractor. Ich war 89, 90 war ich kurz im Libanon über einen Auftrag. Dann war ich in Afghanistan 3 Jahre lang.
Zu welcher Zeit war Afghanistan?
Afghanistan war Dezember 2007 das erste Mal und 2010 Dezember bin ich dann das letzte Mal da gewesen.
Also mittendrin quasi als die westlichen sozusagen Nationen dort für genau, Ruhe sorgen wollten.
Also mein erster Auftrag war auch tatsächlich für die ISAF dort.
Aha.
3 Monate für die ISAF gearbeitet, war ein relativ langweiliger Job, sehr, sehr gut bezahlt, aber innerhalb des ISAF Headquarters nicht mal bewaffnet gewesen und so weiter. Und da habe ich dann irgendwann gesagt, okay, wenn ich schon mal hier bin, dann richtig. Und dann habe ich für einen amerikanischen Militärdienstleister gearbeitet, lange Zeit, habe Convoy Security gemacht, Personenschutz gemacht. Alles, was so in diese Richtung ging.
Alter Schwede, das also man sieht ja beim Podcast leider nicht die Leute, die sozusagen am Start sind. Und du bist auch die richtige Kante, also für unsere Zuhörer bist 2 Meter groß und ich würde dich jetzt, glaube ich, auf dem Kiez, würde ich dich nicht anrempeln wollen. Bist du mal da richtig irgendwie krass in eine Konfliktsituation gekommen oder so, wo du dachtest, shit, Mann, das kann jetzt alles vorbei sein, oder?
Ja, wenn du als Military Contractor arbeitest in einem Land, in dem Krieg herrscht, deswegen bist du ja da und über so einen langen Zeitraum, dann gibt es natürlich auch ganz klar Momente, wo deine Arbeit abgerufen wird. Ne?
Mhm.
Das hat es gegeben. Aber ich muss ehrlich sagen, also für den langen Zeitraum, den ich da war und für die Fülle von Einsätzen, die wir gemacht haben, ist relativ wenig gewesen. Also ich habe einen schlimmen Anschlag miterlebt, ein paar kleinere Sachen erlebt, Feuergefecht auch gehabt, aber alles in allem ist alles gut gegangen. So. Irgendwann habe ich auch gemerkt, die Einschläge kommen mir näher. Also mein Schutzengel, der hat sich ein paar Mal verflogen. So. Da dachte ich, jetzt wird es langsam auch Zeit, das zu lassen.
Ja. Hast du, während du da unterwegs warst, wie gesagt, irgendwie auch als Military Contractor, das ist dann ja doch wieder irgendwie, sage ich mal, entgegen diese Richtung Pazifismus gegangen? Oder hast du da für dich gesehen, dass diese Aufgabe da jetzt irgendwie doch gemacht werden muss und dass das halt irgendwie notwendig ist, um irgendwie wieder Frieden oder sowas Nein. herzustellen?
Also,
oder?
Muss ich ganz ehrlich sagen, also ethische Motive gab es nicht. Es war tatsächlich, ein Großteil war abenteuerlos. Ich hatte vorher einen guten Job, auch in der Sicherheit. Personenschutzauftrag, einen langwierigen, der gut bezahlt war, aber ich habe mich halt zu Tode gelangweilt und dann kam dieses Angebot und als ich dann dort war, hatte ich auch eine ganz andere Vorstellung von dem, was mich da erwarten würde, zumindest am Anfang. Später hat sich das dann auch ein bisschen bestätigt, aber es war tatsächlich Abenteuerlust und das ständige Suchen nach einer Herausforderung. Das begleitet eigentlich mein ganzes Leben. Und das war natürlich, da habe ich sie gefunden, die ultimative Herausforderung, muss ich zugeben. Jetzt allerdings auch auf eine andere Art.
Aber verstehe. Ich wollte gerade fragen, wie lange hast du das gemacht?
3 Jahre war ich in Afghanistan. Ne? Ich habe also mein Leben lang in der Sicherheit gearbeitet und auch teilweise bei Aufträgen mit höherer Gefährdung, ne? Also auch im Ausland und so weiter, also nicht nur jetzt in Afghanistan. Aber Afghanistan war natürlich schon ein Schlüsselerlebnis, was diesen Bereich angeht. Ne? Das war schon, ging mehr an die Grenze als andere Dinge, ne? weil es ist halt ein asymmetrischer Krieg, du weißt eben nicht, wer Feind, wer Freund ist und wenn du bestimmte Aufgaben erfüllst, musst du halt damit rechnen, dass von einer Sekunde auf die andere sich deine gesamte Situation dramatisch ändert und so ist es auch ein paar Mal dann gewesen. Ne?
Shit, ja. Und wann bist du da dann sozusagen raus oder ist das heute immer noch mit
Nein, also das ist ein bisschen problematisch. Auf der einen Seite ist man froh, wenn man weg ist, war auch jedes Mal, wenn ich nach Hause komme, froh, dass ich da wieder weg war.
Du hast auch ein Kind?
Eine Tochter
habe ich. Eine Tochter, ja.
Und das war natürlich der Hauptbeweggrund, warum ich eingesehen habe, das sollte ich lieber lassen, ist natürlich meine Tochter in letzter Konsequenz.
Ja,
ne? Aber ich muss ehrlich zugeben, und ich weiß auch Kollegen, die Ähnliches tun oder getan haben, auf der einen Seite ist man froh, wenn man weg ist, auf der anderen Seite zieht das dann wieder dahin. Das ist ganz, ganz komische, Art von Magnetismus, sage ich mal. Diese Herausforderung und es ist halt ganz, ganz was anderes. Die Kameradschaft ist eine ganz andere. Man hat auch natürlich ein gewisses Gefühl, über bestimmte Dinge entscheiden zu können und was man hier nicht hat. Du bist schwer bewaffnet, du begibst dich an deine Grenzen, zumindest vielleicht nicht unbedingt körperlich immer, aber mental auf jeden Fall.
Auf jeden Fall, ja, kann ich mir vorstellen.
Und man ist dann froh, wenn es vorbei ist, aber wenn man dann eine Zeit lang mit Kollegen telefoniert, ich bin immer in Kontakt mit Leuten, mit denen ich damals gearbeitet habe. Und auch immer wieder gab es mal wieder Jobangebote. Und dann ist schon die Verlockung groß, so, ne? Aber am Ende ist natürlich erstmal unvernünftig. Ich bin auch nicht mehr der Jüngste, davon abgesehen. Und meine Tochter würde es auf keinen Fall mehr zumuten. Und Lebensgefährten kann man das auch nicht zumuten, natürlich, selbstverständlich.
Ja, aber dass dich das da irgendwie wieder hin zurückzieht, da habe ich gerade an den Film gedacht von, ich glaube, Clint Eastwood, American Sniper. Geht aus über den, ich glaube, dass er auch in Afghanistan, ich weiß nicht mehr, wie der Hauptdarsteller heißt, aber seine Frau oder beziehungsweise Freundin auch immer gesagt, ich möchte nicht, dass du wieder hingehst, aber er ist trotzdem wieder hingegangen, weil er zum einen gefühlt hat, dass er da halt irgendwie gebraucht wird und dort irgendwie unsere westlichen Werte irgendwie mit verteidigt. Und auch wenn das jetzt für jemanden, der das wahrscheinlich, also der das noch nie so gesehen hat, schwer nachvollziehbar ist, kann ich aber, glaube ich, verstehen, dass man da schon irgendwie das Gefühl hat, und es ja auch wahrscheinlich der Wahrheit entspricht, dass man da ein sehr, sehr relevantes, wichtiges Zahnrad sozusagen ist. Sagst du nicht?
Nee, also ganz das Gegenteil.
Also, okay, okay, krass.
Mich, also es hatte, wie gesagt, keine ethisch-moralischen Motive, überhaupt nicht. Erstmal war ich kein Soldat. Ich habe nicht für irgendwelche soldatischen Werte gekämpft oder ähnliches. Ich habe in der Sicherheitsbranche gearbeitet, halt nur in einem Land, in dem Krieg herrscht und natürlich auch unter den Bedingungen dort, aber ich war halt letztlich nichts anderes als ein Sicherheitsmann, wie hier auch ein Security. Mhm. Ja, natürlich mit anderen Herausforderungen, ganz klar. Ich habe das gemacht, weil der Job natürlich sehr spannend war, weil natürlich Adrenalinkick war auf jeden Fall da, weil ich natürlich auch die Menschen, die ich dort getroffen habe, die ich zusammengearbeitet habe, es war halt auch so ein gewisses, das hört sich jetzt ein bisschen blöde an, aber man hat sich auf eine gewisse Art elitär gefühlt, weil man was macht, was andere sich nicht trauen, weil man mit Jungs zusammenhängt, die alle, der eine ist tougher als der andere, so, man hat sich gegenseitig auch ein bisschen hochgepusht, wir haben auch Witze gemacht, so, je mehr Angst man hat, desto mehr Witze macht man. Und es war auch das Ganze drumherum so, das hat schon eine gewisse Faszination gehabt, so, ne? Und das Geld, es war sehr viel Geld. Allerdings muss ich auch sagen, Geld, was nicht bleibt. Also erstmal die gesamte Lebenseinstellung ändert sich dadurch natürlich auch, wenn man täglich damit konfrontiert wird, dass es morgen vorbei sein kann, so. Und auf der anderen
Seite,
dass
du sagst, okay, ich lebe jetzt heute mäßig oder
genau,
was
meinst du? Genau, das ist ein Punkt, der auch eine Rolle spielt. Der andere Punkt ist, dass es vermeintlich leicht verdient ist. Es ist natürlich, wenn man das Risiko betrachtet, überhaupt nicht leicht verdient, aber du wirst halt gut bezahlt. Also
du bist ja auch 24 Stunden da, ne?
Also ja gut, aber am Anfang habe ich halt im Headquarter geschlafen in Kabul. Später war ich im Serena Hotel, das ist das beste Hotel in Afghanistan. War so top untergebracht. Das war natürlich nur eine gewisse Zeit so. Ich war auch in richtigen Dreckslöchern untergebracht. Das war halt nicht immer so. Dann war ich im Compound der European Commission untergebracht. Eine Zeit, das war auch sehr, sehr angenehm. Aber wie gesagt, es waren auch natürlich ganz, ganz, ganz schlechte Unterkünfte dabei.
Verstehe. Und wie bist du von da dann Richtung Uganda sozusagen gekommen, was ja jetzt einen großen Teil deiner Zeit sozusagen auch mit in Anspruch nimmt? Ich weiß nicht, ob das richtig ausgedrückt ist, aber...
Ja, es entwickelt sich zu meinem Lebensinhalt, muss ich klar sagen.
Krass.
Das ist wirklich so. Der Weg ist natürlich kein direkter Weg gewesen, aber ich habe dann gedacht, so mit den Skills, die ich da durch meine Erfahrung im Sicherheitsbereich erworben habe und natürlich auch unter anderem in Afghanistan, dass ich die vielleicht Hilfsorganisationen zur Verfügung stellen kann, die in Krisengebieten aufgestellt sind. Das war so mein erster Gedanke, dass ich einen ähnlichen, weil der Job hat mich schon irgendwie angemacht auf eine gewisse Art. Ne? Mhm. Und da sagte ich, aber dann eben vernünftig und für einen guten Zweck. Und das war meine Überlegung dann, und dann irgendwann habe ich dann von diesem militärischen Teil dann auch abgesehen und gesagt, okay, ich beschäftige mich mehr mit dem Thema am Anfang in der Theorie, habe verschiedene NGOs angeschrieben und gefragt, ob man das supporten kann, habe gesagt, was meine Fähigkeiten sind und so weiter, und spreche halt einen ganzen Haufen Fremdsprachen, aber halt nicht die da gebraucht werden. Und dann irgendwann habe ich über Facebook die Rukia Mukina, heißt sie, kennengelernt, die hat eine Freundschaftsanfrage gestellt. Ich kannte ihn nicht, wusste auch nicht, woher der Kontakt entstanden ist. Das kann ich überhaupt nicht mehr nachvollziehen, weil ich habe nach Uganda gar keine Kontakte.
Ich denke da immer ganz oft, das ist vielleicht irgendwie ein Bot oder ein Fake-Profil oder keine Ahnung.
Genau, so. Ja. Weil das ist natürlich gerade aus verschiedenen Ländern, Afrika oder auch in Südamerika, oft gerade Mädels dann über Facebook irgendwelche Leute anschreiben, warum auch immer. Und dann kommt ganz schnell so, ja, mein Bruder ist schwer krank, meine Mutter ist krank oder ich habe dies und das und so weiter. Kannst du mir Geld schicken, mir zu helfen oder mein Telefon ist kaputt, wir können nicht mehr kommunizieren oder irgendwas, weißt du, das ist nicht so diese üblichen Dinger. Da habe ich gesagt, ja, alles klar. Und sie kam dann mit der Geschichte, dass sie Straßenkindern in Uganda hilft. Ich sage, das ist schon mal auf jeden Fall schlauer aufgebaut als bisher, was ich schon gehört habe. Ne? Ja. Und dann hat sie mir Bilder geschickt von dem, was sie tut und Videos und so. Und dann habe ich gesagt, Mensch, das ist eigentlich genau das, was ich echt gerne unterstützen möchte.
Weißt du, wie sie dich gefunden hat?
Nee, das weiß ich bis heute. Ich habe mich auch nicht gefragt. Also müsste ich mal machen. Okay. Wenn man, ja, wenn ich, das ist echt ein Kuriosum auf jeden Fall.
Also, ja. Vielleicht sind da irgendwelche, weiß ich nicht, ehemaligen Arbeitgeber oder keine Ahnung was angegeben.
Nee, ich habe über fünf Ecken, ist da kein Kontakt nachvollziehbar. Ich frage sie einfach. Ich rufe sie nachher an und frage sie.
Also, liefern wir dann als Info für unsere Zuhörer.
Ja, genau. Naja, auf jeden Fall. So, und es gab mehrere Dinge, die mich in diese Richtung auch, so ganz oberflächliche Sachen in diese Richtung gebracht haben. Zum Beispiel der Film mit The Machine Gun Preacher von, über den Sam Childers, der in Uganda lebt und sich für Kinder, Straßenkinder einsetzt, dort mehrere Waisenhäuser gebaut hat, mittlerweile über 3000 Kinder betreut.
Krass.
Der Typ ist ein ehemaliger Hells Angel, hat so ein bisschen, wir haben so leichte Parallelen in der Vergangenheit, so ein bisschen so dieses Gangstermäßiges, hat mich ja auch mal eine Zeit lang begleitet. Und ich fand den einfach faszinierend, den Weg, den er gegangen ist und was daraus geworden ist. Ihn hat die Kirche sehr stark in diese Richtung gedrängt, das ist bei mir nicht so ein starker Einfluss. Und er hat halt eben dort auch für die Kinder gekämpft. Und also gekämpft mit Waffen, mit Machine Gun halt. Ne?
Physische Auseinandersetzung gekämpft.
Und da habe ich gesagt, Alter, das ist genau das. Aber das ist natürlich Hollywood, auch wenn das eine wahre Geschichte ist, das ist natürlich für mich komplett die Utopie gewesen. Und das war auch einer der Gründe, warum ich damals bei verschiedenen NGOs beworben habe und meine Military Skills angeboten habe. Ist dann nie zustande gekommen. Und
wie viele hast du angeschrieben ungefähr, weißt du das?
Also ich habe einige angemeldet, ich weiß die Zahl nicht mehr. Es ging über mehrere Jahre, ne? Immer mal wieder und immer mal wieder geguckt und dann was, wo was ausgeschrieben ist und was man und
es war dann nicht so, dass du dich in einer Nacht hingesetzt hast und irgendwie eine Offenbarung hattest und dann feuere jetzt irgendwie Mails an 40 NGOs.
Nee, das waren immer mal wieder und ich habe dann, das sind ja auch Ausschreibungen drin, aber natürlich nicht in meinem Fachbereich, ne? In der Regel nicht. Und ich hatte dann ja auch zwischendurch mal wieder einen Fast-Rückfall, wo ich in den Irak gehen wollte, was dann zum Glück nicht geklappt hat, weil ich das eine Mal hatte ich einen eigenen Auftrag, da konnte ich mich nicht von loseisen mit einer relativ hohen Gefährdungssituation. Das Jahr drauf hatte ich dann eine Rücken-OP, weil ich meinen Rücken mal gequetscht habe durch einen Sportunfall. So, dann ging das bis ins Corona-Jahr hinein, dass ich noch überlegt hatte, tatsächlich noch in den Irak zu gehen.
Krass.
Habe ich dann nicht gemacht. Im Nachhinein glücklicherweise wahrscheinlich. und dann hat sich diese Freundschaft mit der Mukir, die hat mich halt informiert, dann habe ich ab und zu mal so kleine Summen Geld rübergeschickt, für Kleinigkeiten, weil die hat mich auch nie gefragt, ich musste immer fragen, also die hat auch nicht irgendwie um Geld gebettelt, in ganz keiner Weise so, ne?
Ja.
Und sie hat das dann auch immer belegt, was sie damit gemacht hat. Und dann ist der Kontakt durch Corona ein bisschen abgebrochen, weil ich hatte mehrmals gesagt, ich würde dahin fliegen und habe es dann nicht gemacht. Aus den Gründen wegen der einmal Rückengeschichte, dann wegen Corona und so. Und dann habe das immer so ein bisschen, wollte es machen natürlich, aber das tägliche Leben hat mich immer wieder eingeholt. Und machst du mal irgendwann. Ne? Machst es mal irgendwann. So, und dann irgendwann nahm aber auch der Drang, es zu tun, zu. Und ich habe gesagt, jetzt muss ich es mal echt mal machen, weil ich mache mich auch lächerlich vor den Mädels und die versprechen mir, ich komme runter. Und die hat mich immer wieder, wie geht's und was machst du und so. Und ich sage, ja gut, was macht ihr und so, braucht ihr irgendwie Hilfe? Und dann, ja, wir haben hier eine Fußballmannschaft aus Straßenkindern. Das heißt, wir geben über die Fußballmannschaft den Kindern Grundnahrung, Sport und halten sie eben aus Problemen raus. Ne? Und die laufen aber halt rum in Lumpen. Und treten aber spielen in der richtigen Liga dort schon. Also in der niedrigen Liga, aber spielen in der Liga dort. Laufen rum in Lumpen und vielleicht hast du Kontakte zum Fußballverein oder so und kannst uns irgendwie Trikots besorgen. Und vielleicht Fußballschuhe, weil die spielen barfuß. Ich sage, ja, habe ich ein bisschen rumgehorcht, einen Bekannten gefragt. Der sagt, ja, kriegt er hin. Hat er am Ende nicht so hingekriegt, wie vereinbart. Dann haben wir dann selber die Sachen besorgt. Mein Kollege Olli, der dann später dazugekommen ist, erzähle ich nochmal, wie das gekommen ist. Mit ihm ist auch eine lustige Sache. Und dann hatten wir halt die Trikots, hatten wir aber keine Fußballschuhe. Dann hat er, der Olli, den ersten FC Nürnberg, für die er so ein paar filmerische Sachen, der es in der Filmbranche gemacht hat, Werbefilme und so weiter, die angefragt, telefoniert, angerufen, die haben sofort zugesagt, sie können auf dem Schlag 30 Fußbälle erstmal sponsoren.
Weil mega.
Das war zwei Tage vor Weihnachten und wir sind ja dann Weihnachten losgeflogen. Und ja, und dann war halt der Plan, ich fliege diesmal wirklich runter, bringe diese Trikots da runter und dann die Fußbälle dazugekommen sind, guck mich um, was da so ein bisschen ist, mache eine kleine Bestandsaufnahme, vielleicht kann ich von hier ein bisschen was organisieren, um zu helfen. Aber halt ein kleiner Rahmen, also ich hatte nicht vor, mein Berufsleben deswegen zu ändern und meine gesamte Lebensweise. Und ich wollte auch erst am 27. runterfliegen, weil ich noch nie ohne meine Tochter Weihnachten verbracht habe oder sie noch nie ohne mich. Und der Olli wollte halt vorher unbedingt, weil der Weihnachten nicht zu Hause sein wollte, weil die letzten Weihnachten waren für ihn immer eine absolute Vollkatastrophe. Und er sagte, wenn gut, dann fliegen wir halt Weihnachten. Dann habe ich da gesagt, pass auf, wir machen bei euch den Weihnachtsmann. Da habe ich in der Familie Spielsachen zusammengesammelt, viel von meiner Tochter und von meinen Neffen und Nichten. Und dann haben wir noch ein paar Sachen gekauft, die wir brauchten. Und dann haben wir uns ein Weihnachtsmann-Kostüm geholt, jeder Olli und ich. Und dann sind wir darüber geflogen. Und dann haben wir den ersten Tag gleich, wo wir angekommen sind, haben wir im Waisenhaus den Weihnachtsmann gespielt, da für die Kinder. Und meine Mutter hat noch Süßigkeiten-Tüten gepackt für die ganzen Kids und so weiter. Und haben das dann alles verteilt da. Und das war schon ein tolles Erlebnis. Also es war wirklich Weihnachten, wie es eigentlich sein sollte. Ne? Wirklich glückliche Kinder, kein reiner Konsumrausch, sondern es war wirklich hier, das fühlt sich nach purem Glück an. Ne?
Ja, geil. Und hatte ich lange nicht Weihnachten.
Ja, das ist halt.
Also je älter man wird, finde ich, desto weniger Relevanz irgendwie für dieses Fest. Und das, worum es eigentlich geht, also die Kernwerte, die du gerade angesprochen hast, gehen halt immer weniger so hier in, finde ich. Also
es gibt viele Dinge sind so, vor Weihnachten fängt man an, sich frei zu kaufen. Ne? Man spendet für irgendwas oder
total,
man kommt
total
auf die Idee, auf einmal für die Obdachlosen das ganze Jahr irgendwie nicht versorgt werden, auf einmal zu kochen oder weißt du so.
Ja.
Das ist immer so, Weihnachten ist immer so ein, da besinnt man sich oder man fühlt sich ohne Pflicht oder man wird auch medial darauf aufmerksam gemacht, auf Notstände und fängt dann an, da auf einmal was zu tun und die meisten machen es, wenn dann, nur dann.
Ja. Dabei brauchen viele dieser Organisationen kontinuierliche Hilfe. Ne? Die Leute müssen nicht einmal nur im Jahr geholfen werden, sondern.
Aber letztlich war es bei uns ja auch nicht anders. Ne? Wir haben gesagt, wir fliegen Weihnachten, machen den Weihnachtsmann. So, toll. Und dann?
Ja, true. So. Wobei du offensichtlich vorher schon Sachen rübergeschickt hast oder.
Ja, Sachen.
Hier mal
nee, das war. Ich habe mich vorher schon damit beschäftigt, aber vorher schon unterstützt, aber. Also bei weitem nicht das, was ich hätte machen können. Und was ich jetzt auch einsehe, was ich auch in Zukunft machen will und was ich auch mache jetzt. Ne?
Ja.
Also wir sind dann, wie gesagt, rüber, haben das Weihnachtsmann-Ding da gemacht. War toll, ein tolles Erlebnis für alle Beteiligten, für die Kinder natürlich wundervoll, für die beiden Mädels, die das Waisenhaus betreiben. Für Olli und mich war das top. Also es war ein kleines Erlebnis, es war wirklich, hat Spaß gemacht, alle waren richtig glücklich. Also war toll, wir haben mit den Kindern rumgealbert und so weiter. Und es war lustig. So, und dann haben wir gesagt, gut, alles klar, dann. Nächster Plan ist jetzt diese Trikots. Habe ich erfahren, dass wir noch eine Tagesreise durch Afrika reisen müssen mit einem alten klapprigen Auto, um die Trikots dahin zu bringen, wo sie hin sollten. Ich dachte, die sollten in Kampala landen. Da habe ich gesagt, gut, dann machen wir das. Und dann hatten wir noch ein paar Tage Zeit, bevor wir dann losgefahren sind, um die Trikots an ihren Zielort zu bringen und sind dann nochmal in die Slums von Kampala gegangen.
Kampala ist die Hauptstadt von Uganda.
Ja. Und ich wollte mir einfach mal einen Eindruck verschaffen, wie da die Situation ist. Weil ich schon gedacht habe, so, wenn wir hier sind, ich wollte halt die Mädels unterstützen, auch mit ihrem Waisenhaus und was ansonsten noch an Bedarf da ist und so. Und habe dann in die Situation dort gesehen und habe halt gesehen, du, ich weiß gar nicht, wo du anfangen sollst. Es ist also, erstmal gibt es dort eine Fülle von Waisenkindern, also wirklich Kinder, die komplett auf sich gestellt sind, auch teilweise sehr kleine Kinder. Es gibt kein sauberes Wasser dort, keine vernünftige Ernährung, medizinische Versorgung ist null. Sehr, sehr hohe Kindersterblichkeit. Durchschnittsalter in Uganda ist 14,5 Jahre.
What?
Also da kann man sich schon vorstellen, werden ja halt nicht viele wirklich erwachsen.
Ja, kann man sich ausrechnen. Ja.
Und dann, dann haben wir dann angefangen, okay, ich bin da erstmal runtergefahren in die Slums und habe halt gesagt, du nimmst mal erstmal für die Leute Süßigkeiten mit, weil Weihnachten ist. Und haben so ein paar Bottiche mit Keksen, mit allem möglichen, was wir so hatten an Süßigkeiten und Lollis und Bonbons. Und so haben das da verteilt. Und das war natürlich, klar, logisch, für die natürlich toll, so, ne, aber es ist natürlich, letztlich ist das ja, wie soll ich sagen, so eine Proforma-Sache, das bringt ja gar nichts.
Tropfen, ne? Auf einen heißen Stein,
ja, nicht
würde
mal,
man
nicht sagen. Mal, ja. Das ist eigentlich mehr, damit man sich selber gut fühlt, so, weißt du, also, das bringt nichts. Und klar, war mir auch klar, aber ich wollte halt eben, wenn ich da hinkomme, eben auch nicht mit leeren Händen, weil Weihnachten war. Das war so dieser Gedanke, was natürlich auch, wie gesagt, Weihnachten ist einmal im Jahr und die Hilfe braucht man das ganze Jahr. Und dann habe ich angefangen zu recherchieren, weil ich gesehen habe, okay, also ich will hier mehr machen und hier muss man mehr machen und habe angefangen zu recherchieren, was denn so die Hauptprobleme sind, erstmal um überhaupt das Überleben der Kinder zu sichern. Unabhängig erstmal von Bildung, von allem, was dazugehört. Erstmal nur, dass sie nicht sterben.
Überleben,
das
war
das Erste. So. Und da kam sehr schnell raus, dass ein großes Problem ist, dass das dreckige Wasser. Weil viele Kinder leben alleine und die kochen das Wasser auch nicht ab. Wenn die Durst haben, dann trinken die halt aus so einem Rinnsal, trinken die halt das Wasser und dann haben sie halt die üblichen Magen-Darm-Krankheiten über Typhus, Cholera, Ruhe, alles Mögliche. Und habe mich auch mit der Ärztin da unterhalten, die da in der Nähe ansässig ist. Die sagt, dass halt kein Kind keinen Durchfall hat. Also es ist wirklich, alle Kinder ist Standard, haben Durchfall. Und bei uns, wenn man weiß, ein kleines Kind, was Durchfall hat, da geht man gleich in Panik, weil die schnell dehydrieren und so weiter.
Ja.
Das war das eine Problem. Das zweite Todesursache ist Malaria natürlich. Extrem verbreitet, Prophylaxis gibt es nicht, kann man nicht machen. Erstmal ist sie nicht finanzierbar und zweitens kann man die auch nur über einen bestimmten Zeitraum machen, weil die sehr lebertoxisch ist. Das heißt, man kann Malaria nur behandeln, wenn es ausbricht. Ne? Und das nächste ist tatsächlich, da habe ich nicht gedacht, wäre Lungenentzündung oder schwere Lungenerkrankung. Vor allem in der Regenzeit ist es halt so, dass die Kinder dort nass werden, wenn sie betteln und nicht mehr trocknen. Also sie sind dann in den matschigen, nassen Hütten, wo der Boden matschig ist und dann werden sie krank, kriegen Lungenentzündung und dann sterben sie halt. Ne?
Krass.
Und oft das geschwächte Immunsystem, das durch die Malaria schon geschwächt ist, führt dann oft auch sehr schnell zu einer Lungenentzündung. Na, dann haben wir auch gesagt, okay, fangen wir mit Wasser an. Und dann habe ich mich mit dem Wasserprojekt, das war so mein eigenes Baby, sag ich mal, weil wir, also Olli und ich machen ja alles zusammen und Olli ist auch ein bisschen, sagen wir mal, sachorientierter als ich. Ich bin sehr emotional und Olli, das hat er, wir ergänzen uns gut, er denkt langfristiger als ich. Ich will sofort, ich sehe da und ich muss machen und so weiter, denke, ja, pass auf. Und dann aber das, so. Also wir ergänzen uns halt sehr gut da. Und und ich sage, ich will Wasser. Wasser muss da hin. Muss sofort hin. Wir wussten natürlich gar nicht, keine Möglichkeit, ob es überhaupt Trinkwasser gibt in der Leitung, ob man das trinken kann, ob wir da Wassertanks hinbringen, wie wir das versorgen, ob wir die Genehmigung kriegen, ob die nicht demontiert werden nächsten Tag, wenn wir wieder aufbauen. Also es gab tausend Probleme, die auf einmal
auftauchen. Klar, ja.
Und dann kam raus, nachdem wir also mit dem Wasserversorger gesprochen hatten und auch dann nochmal wieder mit der Ärztin und mit dem Chairman dort, der verantwortlich ist für die Slums, dass tatsächlich die Möglichkeit besteht, einen Anschluss zu bekommen, muss man natürlich selber bezahlen, wo nach WHO-Norm Trinkwasser zur Verfügung steht. Also es ist nicht Hamburger Wasser, ne? Muss man klar sagen. Oder Hamburger Wasser ist ja besser als das meiste Tafelwasser hier. Sondern es ist halt nach WHO-Norm ist es trinkbares Wasser. Also du stirbst nicht, wenn du es trinkst.
Ja.
Einfach ausgedrückt. Das ist stark geklort, aber sind halt eben keine Keime drin, die Magen-Darm-Krankheiten auslösen und so weiter. Also machbar.
Ja.
So, und da haben wir gesagt, gut, dann machen wir das. Das ist das Erste, was wir machen.
Was ist der Preispunkt für
das? Das war ja das Krasse. Ich habe dann natürlich mit wer weiß was gerechnet. Und wir haben dann uns Kostenvorschlag, erstmal die Genehmigung geholt dafür, auch für von dem Wasserversorger her, dann den Kostenvorschlag für
den lokalen Wasserversorger dann aber
dementsprechend. Genau, ja. Und die Gesamtkosten für den Gesamtbau sind jetzt laut Kostenvorschlag 1.800 Euro umgerechnet.
Das ist nichts.
Fertig,
ja.
Mit vier Wasserhähnen in einem Abstand von einem Meter jeweils, fest eingemauert alles,
ja.
Mit den Verlegen der Rohre in einem halben Meter Tiefe und also alles, was dazugehört, ne? Inklusive Material, Manpower, alles. Und das war natürlich eine super Sache, dass das überschaubar ist. Dann habe ich gesagt, okay, ich mache das nur, falls ich das selber, das kriege ich irgendwie hin. Ansonsten, glaube ich, kriege ich mal schnell Geld für gesammelt. So, dann hat sich ja mein geplanter Aufenthalt von 10, maximal 14 Tagen, ist dann über einen Monat geworden. In der Zeit haben sich viele andere Sachen aufgetan, wo wir dann eben einzelne Kinder mit Malaria haben behandeln lassen und dann auch, was nach Malaria kommt, hatte ich im Vorgespräch ja schon mal angedeutet, du rettest ein Kind, das kostet dich fast nichts, das vor Malaria zu retten, wenn es nicht einen bestimmten Punkt überschritten hat schon. Kombiniert mit Lungenentzündung kostet dich Behandlung 25 Euro, das ist dann 5 Tage Malaria, 7 Tage Lungenentzündung am Tropf und Behandlung und Medikamente, alles drin, 25 Euro. Dann ist das Kind von diesen Krankheiten in der Regel geheilt oder zumindest gerettet, stabilisiert. Ne? Aber dann muss es ja noch weiter essen, dann muss es trinken, dann braucht es eine Unterkunft, dann braucht es Kleidung, dann braucht es ja alles andere auch. Es nützt ja nichts, wenn du ein Kind auf der Straße einsammelst, das zum Arzt bringst, es mit Malaria behandelst, das Kind wird wieder gesund und dann setzt es wieder auf die Straße.
Ja.
Also war klar, dass die Kinder, die wir dort behandeln, dass wir uns auch weiter um die kümmern müssen. Und haben dann angefangen, das allererste Kind, was wir gefunden hatten, das war zufällig, wir saßen in so einer Rooftop-Bar. Es ist ein sehr spartanisches Restaurant, also nicht nach unseren Vorstellungen. Ne? Also sehr, sehr, sehr spartanisch. Und da, von da aus konnten wir aber auf die Straße gucken, auf eine große belebte Kreuzung. Und an dieser Kreuzung waren halt Kinder, die gebettelt haben. Ne? Und wir saßen eine ganze Weile da, haben das dann beobachtet und haben dann irgendwann haben wir gesehen, dass die alle weg sind und ein Kind saß da immer noch. Und saß im Schatten, hat auch nicht gebettelt die ganze Zeit und saß da ziemlich apathisch fast. Und ich habe dann so einen Obstsalat bestellt und eine Flasche Wasser, bin damit runtergegangen zu dem Kind mit Olli zusammen. Und habe versucht, das Kind zu füttern irgendwie. Und dann hat es irgendwann auch so eine kleine Banane, so eine fertig geschälte Banane, ein Stück gegessen. Und dann habe ich die Rukia angerufen und gesagt, du pass auf, wir haben ein kleines Kind gefunden. Ich schätze mal so schätzungsweise vielleicht 2, 2,5 Jahre alt.
Was?
Völlig alleine. Und wir haben ja auch rumgefragt, die anderen alle und auch die Bettler vorher und so. Keiner kannte die. Und dann sagte Rukia, ja, dann nimm die mit. Und ich sage, Olli meint, pass auf, wir sind beide weiß. Wenn wir jetzt mit einem schwarzen Kind hier durch Kampala fahren,
klar,
kommen wir nicht weit. Ne? Ja. Das ist also nicht die schlauste Idee. Und ich sie wieder angerufen und sage, du, pass auf, Rukia, können wir nicht machen, wir sind weiß.
Ja,
stimmt ja, ihr seid weiß. Sag, okay, dann könnt ihr das natürlich nicht machen. Okay, ich komme vorbei. Und dann kam sie. Und dann hat sie weiter recherchiert, rumtelefoniert, dann kam raus, dass dieses Kind halt tatsächlich in den Slums von Kampala lebt. Wie es da hingekommen ist, weil das war locker eine halbe Stunde Motorrad entfernt, Motorradreise von den Slums, wo wir das Kind gefunden haben. Also wie es da hingekommen ist, weiß keiner, kann man nur vermuten. Es kam raus, dass dieses kleine Mädchen, Aisu ist ihr Name, dass dieses kleine Mädchen noch eine Schwester hat, eine größere Schwester, die selber noch ein Kind hat, was 7 Monate alt ist und noch 2 Brüder. Und die Eltern sind beide tot, die Mutter ist kurz nach ihrer Geburt gestorben und ihre ältere Schwester ist 15, schätze ich, hat selbst ein Kind und hat dann halt noch ihre 3 Geschwister, um die sich kümmert, schafft es halt nicht, lebt in den Slums, ne, verdient auch kein Geld, nichts, gar nichts, ne, also ernährt sich selbst durch Betteln und schafft es nicht. Und dann haben wir gesagt, okay, wir übernehmen die Patenschaft für die Kleine und kümmern uns darum, dass sie mit Nahrung versorgt wird, langfristig und mit Wasser. Und dann haben wir gesagt, gut, dann können wir ja nicht nur sie versorgen. Und die Kinder kriegt dann jeden Tag eine Tüte mit Essen und mit Trinken und so weiter. Und die anderen 4 gucken in die Röhre, geht natürlich nicht.
Ja.
Also haben wir gesagt, machen wir es natürlich für alle.
Ja.
So, und dann hatte ich öfter mit meiner Mutter telefoniert, die mir auf dem Laufenden gehalten. Und sie sagt, sie übernimmt die Patenschaft dann für Aisu und zahlt dann eben regelmäßig jeden Monat alles, was mit medizinischer Versorgung, Essen, Trinken für die Kleine. Und Olli und ich haben gesagt, wir machen den Rest. Und dann hatte am zweiten Tag der kleine Junge, also der Onkel von Aisu sozusagen, der 7 Monate alte Sohn ihrer Schwester, hatte schweres Malaria.
Und das ist dann der Neffe, oder?
Nee.
Ist ja auch egal. Der Neffe von Aisu dann.
Ist der Neffe, hast du recht.
Es ist der Neffe dann, oder?
Ja, sorry, okay. Ja, ist auch verwirrt.
Also. Ich hab selber nämlich einen kleinen Neffen und deswegen.
Also, ich habe einige. Nee, hast du natürlich, okay. Whatever. Also 7 Monate alter kleiner Junge, Emanuel der Name.
Ja.
Schweres Malaria. Wir sind dann nach einer Lebensaktion dann zu dieser Ärztin da gefahren. Die hat dann auch gleich Blut untersucht, die Werte gemessen und es war halt schon sehr, sehr fortgeschritten und hatte auch eine schwere Lungenentzündung, der Kleine.
Mit 7 Monaten?
Ja. Mit 7 Monaten. Mhm. Und dann haben wir natürlich sofort behandeln lassen. Und die Behandlung hat dann auch relativ gut und schnell angeschlagen. Und und haben ihn dann noch über den Berg bekommen. Ne? Und der gehört natürlich mit in unseren Versorgungsmantel, Aisu und ihre Geschwister. Ne? Aisu ist halt das erste Kind, das wir angefangen haben, uns persönlich zu kümmern. Und jetzt halt die ganze Family. Und am letzten Tag, bevor wir abgeflogen sind, hat Aisu auch noch Malaria bekommen. Und war nur ganz, ganz schwache Werte, konnte medikamentös ohne Infusion behandelt werden und ist auch wieder gesund. Und Aisu ist sozusagen spaßhaft so unsere Botschafterin in Anführungsstrichen. Also sie ist auf den Flyern für unsere Eröffnungsveranstaltung von der Vereinsgründung ist sie drauf und so weiter. Weil man sieht bei ihr ganz gut den Wert, wie wir sie gefunden haben. Wir haben das immer fotomäßig dokumentiert, obwohl ich da meine Vorbehalte hatte. Ne? Und Olli auch. Er sagt also, wenn wir jetzt so eine Art Elendstourismus hier machen und Bilder machen, das ist natürlich, entspricht also erstmal gar nicht unserem Sein, unserem Denken zum einen, und zum anderen kommt es natürlich auch nach außen nicht gut an. Andererseits, und da hat er wieder als Filmproduzent recht, wir werden Hilfe brauchen, wir werden es nicht immer alleine machen können, wir brauchen Geld. Und ohne Bilder gibt es kein Geld, das ist einfach Fakt. Und das habe ich auch sehr schnell gemerkt. Ich habe dann Bilder gepostet, einfach auch rücksichtslos gepostet, was wir fotografiert haben, und habe eine Wahnsinnsresonanz bekommen und wahnsinnig viel Angebot für Hilfe. Und letztlich auch das Wasserprojekt. Ein guter alter Freund von mir ist auf dieses Wasserprojekt oder ist auf uns aufmerksam geworden und hat dann, ich nenne mal seinen Namen, Volker Weigel, weil ich bin sehr, sehr dankbar, dass er unser erstes Projekt gleich komplett finanziert hat. Der Volker ist ein alter Kumpel von mir, mit dem habe ich auch damals ein paar Partys veranstaltet und so. Früher hängen wir oft zusammen und dann hat sich ein bisschen unser Weg so ein bisschen getrennt, beruflich auch. Und der hat sich gleich gemeldet und gesagt, ich mache das für euch. Ich habe schon mal 2 Brunnen gebaut für Viva con l'Acqua und ich finanziere euch das Ding. Und hat auch sofort, also wirklich, er hat kaum aufgelegt, hat er schon überwiesen. Also das war, er braucht natürlich die Daten von mir, weil das nach Uganda überweisen ist nicht so einfach. Das ist, also man kann nicht einfach eine IBAN eingeben oder so. Das ist schon ein bisschen komplexer.
Kann man nicht?
Nee.
Wie läuft es da ab?
Also das ist so eine Vielseite von Informationen. Man muss also natürlich erstmal der Empfänger, natürlich der Verwendungszweck ist klar wie immer. Dann die Adresse der Bank, die Adresse der Bank mit den genauen Daten, dann die Kontonummer, der internationale Bankencode und so weiter. BIC und SWIFT. SWIFT-Code. Mhm. Der SWIFT-Code ist wichtig. Also ist ein bisschen komplexer. Dann hat er das aber sofort fertig gemacht, in seine Bank rein, hat mir das rüberschickt, ich ihm die Daten ausgefüllt und das Geld war auch wirklich sehr schnell da. Und liegt da jetzt bereit halt. Und
Volker, liebe Grüße.
Ja, Volker, liebe Grüße, wirklich. Und nochmal danke. Ja, und jetzt, deswegen habe ich auch beschlossen, jetzt nochmal rüber zu fliegen, weil ich natürlich will, dass das Projekt auch tatsächlich umgesetzt wird. Also die beiden Mädels kriegen das schon hin, aber ich war ja auch bei der ganzen Planung dabei, ich weiß, wo die Gräben lang gehen und so weiter und ich weiß auch, wenn man nicht selber vor Ort ist, dann kann sich das auch hinziehen. Ne? Okay. Ja. Gerade jetzt in solchen Ländern. Ne?
Weil die Leute dann einfach nicht antreten, das umzusetzen?
Ja,
oder?
Also das kommt ja darauf an, wie man so einen Auftrag erteilt, aber ich habe halt viele Baustellen dort gesehen, wo die Leute, ich fahre da morgens hin, die liegen auf dem Laster und schlafen, ich fahre nachmittags vorbei, liegen immer noch auf dem Lastwagen und schlafen und abends packen sie zusammen und fahren nach Hause. Also, kann man bei 40 Grad im Schatten auch niemanden unbedingt verübeln, das muss man auch wiederum sagen. Ne? Aber ich will halt selber damit anpacken, ich will, dass das umgesetzt wird, so schnell wie möglich, weil es ist auch, der Faktor Zeit ist immer auch ein Überlebensfaktor. Ne? Es ist also, je schneller dort saures Wasser ist, desto schneller haben die halt Magen-Darm-Probleme nicht mehr. Wenn ich einen behandeln lasse mit Magen-Darm, ein Kind, und danach trinke ich wieder dreckiges Wasser, habe ich das Problem wieder. Und deswegen fangen wir da an. Und dann haben wir noch weitere Projekte, die daraus entstanden sind. Das eine ist das medizinische Projekt, das wir also jetzt für eine regelmäßige ärztliche Versorgung der Kinder dort Sorge tragen wollen. Das machen wir mit dieser Ärztin, mit der ich dort im Gespräch bin. Dass wir einmal die Woche, also Freitag ist angedacht, von morgens bis abends eine freie Sprechstunde machen über ein Voucher-System, weil wir müssen schon sicherstellen, dass wirklich nur bedürftige Kinder dahin gehen und nicht andere, die vielleicht Geld sparen wollen oder aus anderen Bereichen.
Deswegen ja, okay, verstehe.
Läuft klar. Das über ein Voucher-System von dem Chairman, aber das müssen wir alles finanzieren. Ne? Deswegen sind wir auch also fleißig dabei jetzt, deswegen haben wir einen Verein gegründet, um dann auch Geld zu sammeln.
Ihr habt hier lokal einen Verein gegründet?
Ja, wir haben Dire Kids e.V. gegründet. Letztes Wochenende, das ist eine Woche her.
Herzlichen Glückwunsch.
Ja, dankeschön. Dankeschön. Also hoffen wir, dass das auch alles so funktioniert, wie wir uns das vorstellen, weil wir über einen ugandischen Verein oder über die Organisation dort, da gibt es ja Dire Kids Uganda. Das ist die Organisation, die diese beiden Mädels gegründet haben. Da ist das Problem schon eben dieser leichte Geldtransfer ist ein Problem. Es gibt kein PayPal, man kann nicht mit einer IBAN überweisen, das ist ein Riesenaufwand. Und wenn ich jemanden habe, der vielleicht 5 Euro spenden will und der muss so einen riesen Zettelkram ausfüllen und damit persönlich in seine Bank reingehen, kann das nicht online machen, dann fällt er schon mal raus. So.
Ja.
Deswegen haben wir gesagt, okay, diese Lücke müssen wir schließen. Und außerdem ist natürlich auch, dass vieler Spender das Vertrauen in eine deutsche Organisation größer als in einen Uganda.
Ja.
Also Dire Kids.
Zu Recht aus deiner Sicht?
Ja, absolut, absolut. Letztes Jahr sind in Uganda über 800 gemeinnützige Unternehmen geschlossen worden, weil die
800?
Über 800, weil die nur Geld gesammelt haben, was sie sich in eigene Tasche gewirtschaftet haben. Oh. Wir sind also als Hilfsorganisation aufgetreten, auch in westlichen Ländern Europa und in den USA, und haben große Mengen Gelder generiert über Spendenaktionen und so weiter und hatten gar keine Projekte, haben dort gar nichts gemacht, außer dass sie halt eine dort registrierte Organisation waren. Und der Staat, die Regierung hat die alle geschlossen. Und deswegen ist es nicht unbegründet, seine Vorbehalte zu haben. Ne?
Ja.
Das muss man ganz klar sagen. Also von der Seite her macht es auch schon Sinn, in Deutschland was zu machen. Wie gesagt, Dire Kids Uganda ist top seriös. Ne? Also die kennen die beiden Mädels, die geben sich selbst auf in dieser Sache. Also die machen wirklich alles und leben für diese Organisation. Aber es ist halt schwer, dort Geld rüber zu transferieren als einfacher Spender, sage ich mal. Es ist zu komplex und auf der anderen Seite ist es halt für Unternehmen und so weiter, das ist halt einfach, eine deutsche Organisation zu spenden. Und außerdem ist es ja so, dass wir arbeiten projektbezogen. Das heißt also, wir sammeln nicht einfach Geld und gucken mal, wie wir es verteilen können oder so, sondern wir haben ganz klare Projekte und sammeln für ein Projekt Geld. Also das nächste, das Wasserprojekt, ist jetzt ja durchfinanziert. Das nächste Projekt ist ein weiteres Waisenhaus in Karamaja. Das ist außerhalb von Kampalas, fast eine Tagesreise weg.
Okay.
Auf dem Land. Der Rohbau steht schon, den haben die beiden Mädels damals schon begonnen, aber dann ist das Geld ausgegangen.
Mhm.
Und das Ding wollen wir fertig bauen. Um die Ecke ist eine Schule, da steht der Rohbau auch. Das bauen wir auch fertig. Das Projekt ist komplett mit Businessplan komplett sauber durchkalkuliert, das haben wir auch schon überprüfen lassen. Dafür werden wir jetzt Geld sammeln. Und dann, wie ich eben schon angedeutet hatte, für dieses medizinische Projekt. Ne? Das also ist wichtig, dass wenn wir jetzt über die Versorgung den Bereich geklärt haben und das saubere Wasser, dann ist natürlich die medizinische Versorgung das Allernächste. Wir können die Kinder aber auf Dauer nur nachhaltig vernünftig betreuen, wenn wir sie in Waisenhäusern unterbringen. Also wenn wir sie in den Slums leben lassen, es geht halt nicht. Es ist halt,
du hast zu viele Ablenkungen wahrscheinlich, ja, zu viele Pfade, die sie wählen können für ihr Leben und zu viele Gefahrenquellen.
Ja, du kannst sie nicht betreuen. Und ein ganz großes Thema in Uganda sind Kindesentführungen. Ne? Also nicht in den Slums, aus den Slums verschwindet wohl niemand.
Vielleicht werden die auch einfach nicht so registriert, ne?
Ja, das interessiert im Endeffekt ja kaum jemanden. Ne? Also wenn ein Kind abends zum Betteln rausgesetzt wird, das kommt nicht wieder, kommt es halt nicht wieder.
Mhm.
So, ne? Das war auch das Thema mit ISU, wo wir halt eben auch Befürchtungen hatten, so dass das also bewusst in Kauf genommen wurde, ne? dass sie nicht wiederkommt.
Ja.
Und wie dramatisch diese Situation mit Kindesentführung ist und wo diese Kinder landen, das habe ich dann letztlich in letzter Konsequenz durch den Machine Gun Preacher Sam Childers erfahren, den wir dort getroffen hatten, mit dem ich...
Und das ist der Hells Angels Dude.
Ja, ja, genau. Ja, der jetzt auch diesen Film gibt, The Machine Gun Preacher, von Gerard Butler gespielt.
Oh, nice.
Und na ja, der hat mir einige Einsichten verschafft dort auch.
Zu dem Thema Kindesentführung.
Ja, das ist ein ganz großes Thema. Er hat natürlich die Kinder aus dem Sudan geholt, hauptsächlich. Erst die kleinen Kinder und dann nachher, wenn er die Kapazitäten beim Anwuchs, dann auch größere Kinder. Und hat dann später auch angefangen, entführte Kinder zurückzuholen. Also so viele, viele Kindersoldaten befreit. Und, und dieses Problem ist immer noch vakant. Es verschwinden dort immer noch Kinder, auch in relativ hoher Anzahl, kleinere Kinder. Mittlerweile landet ein Großteil im Kongo, nicht mehr im Sudan als Kindersoldat. Viele werden an pädophilen Ringe verkauft und das ist eben halt auch ein krasses Problem, warum man diese Kinder halt eben nicht über einen zentralen Punkt versorgen kann und sagen kann, so, die kriegen ihr Essen, die wissen, dass sie da hinkommen können, die bekommen jetzt sauberes Wasser über die Slums in Kampala, weil wir dort die Wasseranlage gebaut haben, und die kriegen medizinische Versorgung über diese kleine Arztpraxis dort. Dann haben wir immer noch das Risiko Bildung, natürlich, klar. Alle Gefahren, die von außen lauern, über Kindesmissbrauch und über natürlich ihre Entführung. Und das Problem können wir nur nachhaltig bekämpfen, indem wir den Kindern auch Shelter geben, also Schutz, Unterbringung, sie in ein Waisenhaus stecken. Deswegen bauen wir jetzt Waisenhäuser.
Okay.
Das eine Waisenhaus, da steht der Rohbau schon, das ist viermal so groß wie das bestehende. Mit einer Schule, in der Schule haben wir auch noch Schlafplätze für Kinder.
Weißt du, also kannst du uns ein Gefühl geben, was die Projekte kosten so für...
Also dieses Waisenhaus ist für 36 Kinder mit zentraler Verpflegung. Das kostet auch 4 Jahre hinaus, inklusive allem. Also inklusive Schulunterricht, Schulmaterial, Kleidung und so weiter, 145.000 US-Dollar. Das kostet steht es schon, was wir jetzt noch investieren müssen, auf 4 Jahre mit einem detaillierten Businessplan. 145.000 US-Dollar ist das in Dollar umgerechnet, ne?
Ja.
Würde dieses Waisenhaus kosten. Bei der Schule habe ich es jetzt nicht im Kopf. Ist vergleichsweise günstig, ne, wenn man also sieht, was man dafür bekommt.
Mhm.
Ist jedes Stück Seife mit einkalkuliert und so weiter. Das finde ich eine ganz, ganz komplexe
Rechnung
gemacht. All in tatsächlich. Und das ist der Grund, warum wir also natürlich neben der zentralen Versorgung und neben der medizinischen Versorgung und auch Personen mit Nahrungsmitteln über das Waisenhaus dort in Kampala zusätzliche Kapazitäten schaffen müssen, weil wir schaffen zwar eine Lebensgrundlage im Sinne von tatsächlich auf Leben bezogene Grundlage, aber wir schaffen natürlich immer noch keine Bildung, keine Zukunft. Das können wir erst dann tun, wenn wir die Kinder untergebracht haben. Und das geht halt über die Waisenhäuser. Und dann natürlich, und kombiniert mit Schule, ne? Also beide Objekte haben auch die Kapazität und ist auch in den Businessplan mit einberechnet, dort Unterricht zu erteilen. Wir werden dann auch Förderprogramme entwickeln, um den Kindern, so wie Sam auch macht, eine Universitätsausbildung zu gewährleisten. Wenn es nicht geht, wenn die halt, sag ich mal, nicht die intellektuellen Kapazitäten haben, um zu studieren als Beispiel, dann müsste man sehen, dass man den Berufschancen darbietet, dass man vielleicht Ausbildungsplätze schafft und so weiter. Das macht der Sam Chill, das ist relativ autonom da, hat eine große Farm dort, hat einen Truckstop, hat mehrere Unternehmen, wo er dann diese Kinder letztlich auch in die Ausbildung schickt und denen auch die Perspektive, die berufliche Perspektive gibt, ne? Also auch wenn sie nicht studieren. Ne?
Ja.
Aber es ist wie überall, Bildung ist das A und O.
Ne? Ist es, ne? Fällt, ist damit fängt so, es an und damit endet es.
Ja. Das ist ja auch so ein Thema, was Aufklärung, Verhütung angeht, ist auch Bildung ein ganz großer Faktor. Ne?
Ja.
Also viele Mädchen werden dort nicht freiwillig schwanger, ne? Muss man auch klar sagen.
Ja.
Also das ist sicherlich ein ganz, ganz großes Thema dort. Aber auch da mangelt es an Aufklärung. Also nicht nur in dem Bereich, weil ich habe da dort einen, durch Zufall, als ich dort war, ich hatte in der Kirche, habe ich da so eine kleine Predigt gehalten und denen erzählt, was wir da machen.
Ja.
Erzähl ich gleich mal, weil es auch lustig, auf jeden Fall. Und dann habe ich nochmal, ich habe nicht mehr genug Bonbons und Kekse für die Kids.
Ja.
Und um die Kirche voll zu kriegen, muss man die irgendwie hinlocken und Bonbons und Kekse funktioniert halt. Ne? und dann hatte ich nachgekauft und dann kam da so ein junger Mann an und kaufte ein Kondom. Und dann habe ich, ein Kondom kostet, weiß nicht, 50 Cent, 30 Cent umgerechnet. Dann habe ich ihm noch 5000 Schilling gegeben. Das sind 2,50 Euro oder so. Um den Dreh oder also es ist nicht viel, ne?
Ja.
Aber für ihn, dann habe ich noch gesehen, ich sage, okay, du bist ein Raw Model, ne? Das ist cool, was du machst und so weiter, das sollten alle so machen hier für die nächsten Kondome, ne?
Ja.
So, und der rannte so mit dem Ding, mit hochgehaltener Hand, dem Kondom in der Hand, rannte er durch die Slums und war ganz stolz darauf.
Ja.
Also dieses Problem, was vielleicht auch in anderen afrikanischen Ländern ist, wo die Kirche die Verhütung verbietet und oder andere kulturelle Einflüsse das verhindern, das habe ich da nicht erlebt. Also das ist einfach tatsächlich. Das ist ein Mangel an Verfügung, Verfügbarkeit, ne? Das ist ein Grund. Also warum?
Aber wie muss man sich dort die Gesellschaftsstruktur, also klar, hast du gerade schon sozusagen ein bisschen Idee darüber gegeben, wie so die Altersdemografie ist, ne? Relativ jung mit 14 Jahren, aber wie sieht überhaupt so die Struktur der Stadt, speziell jetzt Kampala, aus? Also wenn man so an Slums denkt, hat man da vielleicht irgendwie Bilder so von, weiß ich nicht, Mexiko oder aus Brasilien oder so vom Kopf, wo es aber auch manchmal 5 Meter daneben oder in Indien auch großen Reichtum gibt, so, ne? Wie muss man, und ja irgendwie auch einen Regierungsapparat, sage ich mal, wie.
Also die Unterversorgung in den meisten Bereichen, weiß Nahrung, Wasser, Bildung, medizinische Versorgung, die findet nicht nur in Kampala statt, ne? Also wir haben es auch, wenn man über Land fährt und so, du hast also überall bettelnde Kinder, ne?
Ja, also ich hätte jetzt vermutet, dass so in Ballungsgebieten, wo es ja irgendwie eine Art von Infrastruktur gibt, solche Probleme ja offensichtlich sind, also so, dass man sie sieht. Deswegen wollte ich eine Idee darüber bekommen, wie so die Struktur, Regierung, was auch immer,
genau, da oder also jetzt, was das Thema Armut angeht, hatte ich auch nicht auch davon ausgegangen, dass das in ländlichen Bereichen halt, weil Uganda ist ein grünes Land, ne? Also da ist die Wassersituation ist natürlich nicht wie in vielen anderen afrikanischen Ländern, auch Zentralafrika, ist sie sehr gut. Es liegt am Viktoriasee, die Nilquelle befindet sich in Uganda, also Wasser gibt es dort und dementsprechend gibt es auch dort Landwirtschaft und auch Möglichkeiten für Landwirtschaft. Also dort wächst und gedeiht auch so ziemlich alles. Trotzdem ist die Armut auch auf dem Land sehr, sehr groß und die Kinder fahren teilweise in die Stadt, um dort zu betteln, um zu überleben. Also die Armutsstruktur findet nicht nur in der Stadt, in der Hauptstadt Kampala statt, sondern die ist flächendeckend über ganz Uganda gegeben. Es gibt dort allerdings, ich mal ein Beispiel nennen, nachdem wir unser erstes Kind ich die Behandlung bezahlt hatte für Malaria und Lungenentzündung kombiniert, komplett, die komplette Behandlung 25 Euro, bin ich danach mit der Rukia, nachdem wir das Kind da versorgt hatten, in eine Einkaufsmall gegangen und wir haben dort jeder einen Burger gegessen, einen Smoothie getrunken und das hat umgerechnet $30 gekostet, also als Beispiel.
$30?
Ja, das war also vergleichsweise teuer wiederum Und das zeigt mir natürlich auf, dass es dort natürlich logischerweise, der Schluss, den man daraus ziehen muss, eine ganz krass Arm-Reich-Gesellschaft gibt. Es gibt ganz,
ich wollte gerade sagen, in 30 Reich. Dollar kriegst du auf jeden Fall eine Marge unter.
Ja, also das und so dieses Einkaufszentrum, das ist die Arena Mall dort in Kampala, ist halt ein luxuriöses, modernes Einkaufszentrum, wie wir es hier auch kennen. Ne?
Also, okay, fair.
Auch eher hochpreisig, also auch nach unseren Maßstäben hochpreisig. Und du siehst halt von den Slums aus, wenn du dort bist und guckst rüber über den über so einen Bach, so einen Fluss, auf der anderen Seite ist halt die Mall. Also es ist wirklich 200 Meter Luftlinie.
Mhm.
Ja, also wirklich um die Ecke.
Ja.
Und dann wie das Bild, was du eben gerade sagtest, von wegen auf der einen Seite die Slums und direkt daneben die Luxusvillen. So ähnlich ist es auch. Es gibt ja in Kampala einen Stadtteil, wo die besseren Hotels sind, wo die auch moderne Krankenhäuser sind, wo alles, also die ganze Infrastruktur eine ganz andere ist. Und dann gibt es halt die Seite, auf der wir waren, wo das dann nicht so gegeben ist. Du hast auch die Geschäfte dort, das sind halt alles Blechhütten, von wo aus Sachen verkauft werden. Das Friseurland ist halt eine Blechhütte, das sind halt ein bisschen Wellblech mit einem Wellblechdach und da werden sich die Haare gemacht und so weiter. Und dann gibt es eben auf der anderen Seite diese Mall und die hochwertigen Geschäfte. Ne? Also
okay, verstehe.
Arm und Reich, wie überall woanders auch. Also ja. Gerade in diesen Entwicklungsländern gibt es da einen ganz krassen Gegensatz zwischen Arm und Reich.
Ja.
Das ist doch
und da Fall meistens nochmal etwas konzentrierter, weil es dort sowas wie eine Mittelschicht wahrscheinlich auch seltener gibt, oder?
Also eine Mittelschicht nach unserem Maßstab gibt es dort nicht. Ja. Kämpft also auch die kleinen Unternehmer kämpfen auch ums Überleben.
Ja.
Ne? Und das entscheidet eben auch ein guter Tag darüber, was im Kochtopf ist und oder nicht. Ne?
Krass,
also,
ja.
Das ist, und es gibt halt dort sehr reiche Leute, auf jeden Fall. Das siehst du auch, wenn du teilweise die Fahrzeuge siehst, die da rumfahren. Du hast halt teilweise alte, klapprige Kisten, die schon 20 Jahre keinen TÜV mehr gesehen haben und da sowieso nicht. Und du hast einen 150.000 Euro Range Rover. Ne? Und,
ja, okay.
Und der kostet eben nicht nur hier bei uns 150.000, der kostet da mindestens auch 150.000.
Okay,
also das heißt, den muss sich schon jemand leisten können. Also man hat dort schon Menschen, die wohlhabend sind, auf jeden Fall sehr wohlhabend sind. Und aber man, also ich muss sagen, in den Kreisen, wo wir uns bewegt haben, wir sind ja nun überwiegend in dem Bereich Slums oder Armut unterwegs gewesen und sind wir diesen Superreichen kaum begegnet. Man sieht es, wenn man bestimmte Stadtteile fährt, aber das ist, also die frequentieren da auch nicht. Du siehst ja auch selten mal ein teures Auto langfahren oder so. Das ist wirklich auf einen Stadtteil konzentriert. Ne?
Ja. Alright. Was sind jetzt eure nächsten Ziele? Also du hast gesagt, jetzt irgendwie gerade, habe ich das richtig mitgeschnitten, vor einer Woche oder ungefähr den Verein gegründet.
Ja.
Du allokierst da gerade deine komplette Freizeit drauf oder wie sieht das gerade aus und was ist das Ziel?
Im Moment arbeite ich wirklich, ich habe ja, wie gesagt, wie ich schon angedeutet hatte, ich habe mich da so ein bisschen drin verloren, habe meine Geldreserven dann auch dort gelassen. Und somit muss ich dann schnell wieder mit Freunden anrufen, ob der mir schnell einen Job geben kann. Und der hat mir gesagt, du kannst im Testzentrum arbeiten als Security. Mache ich. Kein Problem. Habe da natürlich erstmal jetzt immer jeden Job angenommen, um erstmal wieder meine finanziellen Lücken wieder gerade zu ziehen. Und das nächste, also wir haben jetzt einen Verein gegründet, wie gesagt, um Spenden generieren zu können. Und um uns auch an Unternehmen wenden zu können und so weiter, wir brauchen halt nachhaltige Hilfe, am besten regelmäßige Geldströme.
Ströme,
das wär schon wichtig, weil das Thema ist halt Nachhaltigkeit. Also mein Kumpel, der Olli Alba, wie gesagt, mit dem ich das Ganze mache, der hat gestern Abend so ein gutes Zitat gebracht, weil wir haben viele Leute, die uns helfen. Und er hat gesagt, wenn du das, was wir machen, ist, als wenn wir ein Kind auf die Welt bringst, du kannst nicht am Anfang viel Energie verwenden und dann lässt du es. Du musst nachhaltig denken, als ein Leben lang, solange wir leben, ist das jetzt unser Baby, sagt er.
Ja.
Und du musst selbstlos sein, weil wenn du ein Kind hast, bist du selbstlos. Das heißt, ja. Es kann nur funktionieren, wenn du einen gewissen Grad an Selbstlosigkeit hast. Also wenn du deine eigenen Benefizien hinten ran stellst, ne? Wenn du also wirklich dir das für dich dann ein Lebensinhalt ist, wichtig ist, dann funktioniert es. Und naja, so geht's uns auch, aber wir sind ja erst kurz dabei, ne?
Ja.
Aber
sagt, naja, zumindest mit dem Verein so, ne?
Also, ja, er sagte, ja. Wir müssen halt uns darüber im Klaren sein, den Weg, den wir jetzt gehen, den können wir nicht mehr zurückgehen. Und er sagte, das bin ich mir vollkommen im Klaren, ne? Er meinte, ich will das nur nochmal sagen. Also, es gibt eine Erwartungshaltung dort, die Menschen vertrauen uns. Wir fangen Sachen an, die müssen zu Ende gebracht werden. Du kannst nicht den Leuten Hoffnung geben, Hoffnung ums Überleben zum Teil. Und dann sagen, Mensch, das war schön und so, aber irgendwie geht doch nicht mehr oder ist es mir jetzt alles zu anstrengend oder was weiß ich. Also dieser Weg, den wir jetzt beschreiten, in der Form, wie wir ihn beschreiten, da gibt's auch nicht mehr zurück. Wollen wir auch beide nicht, ne?
Ja.
Aber das ist ein ganz wichtiger Punkt, da haben wir gestern nochmal ausgiebig drüber gesprochen, weil ich auch so, ich bin, wie gesagt, Olli ist der Coole, der Manager, der immer eine Lösung findet und ich bin der Emotionale und drehen wir gleich am Rad und nehmen das auch persönlich, wenn jemand irgendwas nicht gerade so macht, wie ich mir das vorstelle oder so. Und er ist dann halt wesentlich cooler, ne? Kann ein Beispiel halt, auf Facebook hat jemand gepostet auf eine unserer Aufrufe, mit dem, was ihr macht, helft ihr nur euch selbst, aber nicht Afrika. Boah, ich bin durchgedreht, ne? Hätte ich gewusst, wo der wohnt, wäre ich hingefahren und hätte die Rübe runtergehauen, ne? Also, muss ich ganz ehrlich sagen. Und so habe ich natürlich auch drauf geantwortet in meinem Post, ne? Völlig unsachlich und völlig, also.
Was ist denn das auch für eine Aussage? Also ganz ehrlich, wenn da jemand was tut und so wie du ja auch gerade authentisch geschildert hast, du bist da völlig unvoreingenommen runtergeflogen, hast sogar noch vorher Geld geschickt von irgendjemandem, von dem du noch niemals in deinem Leben gesehen hast, ne? Und sich dann engagiert, runterfliegt, das dort alles mit eigenen Augen sieht, ein 2,5-jähriges Kind von der Straße zieht und da halt irgendwie was für die Behandlung bezahlt. What the fuck? Also was fällt da Leuten irgendwie ein zu sagen, ihr natürlich kannst du nicht dem gesamten Kontinent helfen. Ich weiß nicht, ob er das damit gemeint hat, so bei Social Media. So, wenn wir jetzt miteinander sprechen, werden die ganze Zeit Kommunikation und Information vermittelt. Ich glaube, 93% der Kommunikation ist nonverbal. Das siehst du ja nur auf Social Media, was dann geschrieben ist. Du hast keine Tonlage dazu und keine Gestik, Mimik und so weiter, ne? Deswegen kann ich verstehen, dass das so angekommen ist. Natürlich hilft man damit nicht einem gesamten Kontinent, aber wer ist man, sich hinzustellen, zu sagen, ey, ihr macht hier überhaupt keinen Unterschied für den Kontinent? Ja, vielleicht machen wir keinen Unterschied für den Kontinent, aber wir tun hier was mit unseren eigenen Ressourcen, die haben wir nicht mehr von sozusagen irgendwo eingesammelt oder so, sondern du bist losgegangen, hast das sozusagen mit deinem eigenen Geld gemacht, so dass du jetzt sagst, ich muss meine eigenen finanziellen Lücken wieder schließen und dann kommt da irgendwie ein Typ daher und böllert dagegen auf Social Media, der wahrscheinlich deutlich weniger in seinem gesamten Leben gemacht hast, als du in, weiß nicht, ein, aber zwei Jahren.
Ich sehe schon, du regst dich genauso auf.
Ich reg mich genauso darüber auf, ja, weil wenn jemand was tut, aus, ich würde fast sagen, fast aus egal welchen Hintergründen. Ich hatte da auch eine Kommunikation oder ein Streitgespräch auf Facebook, nachdem irgendwie ganz anderes Thema, aber BlackRock hat in Oatly investiert, diese Hafermilch, ne? Und Oatly ganz lange unterwegs gewesen und gesagt, ja, wir wollen hier irgendwie die Milchindustrie verändern, das ist ja auch nicht gut für Tiere und auch nicht gut für den Planeten und so, ne? Und das haben sie jetzt total verwaschen dadurch, dass sie da BlackRock reingeholt haben, weil die haben schon in das und das und das und das investiert. Ich so, ja, es gibt hier Einzelinvestoren oder Gelder oder Kapitalanhäufung, die in der Vergangenheit akkumuliert wurden, weil halt in bestimmte Themen investiert wurde, wie in Coca-Cola oder keine Ahnung was so, ne? Dadurch wurde das Geld vermehrt, aber deswegen kann man doch nicht eine Marke boykottieren, die einen Unterschied machen möchte, nur weil diese Marke Geld bekommen hat von einem anderen Unternehmen, um jetzt halt irgendwie einen positiven Impact zu machen. Und genau das ist es ja im Kern auch. Und dieses Mindset, sich dann so irgendwie dagegen zu stellen, zu sagen, nee, ihr helft hier gar nicht irgendwie im großen Stil oder so, fuck you, wir helfen immerhin. Und du kannst von heute auf morgen sowieso nicht die Welt verändern, sondern es braucht ja diese Schritte dahin, die ihr jetzt auch gegangen seid, um überhaupt einen Verein aufzusetzen, um überhaupt das Problem überhaupt zu verstehen, so.
Ja.
Und das finde ich super herablassend und fucking arrogant. Ich hätte mich, glaube ich, da auch verloren.
Ja, mir auch. Also ich habe das ja noch, viel, viel drastischer gedacht. Also, also aber egal, am Ende, er hat dann daraufhin dann direkt nach meinem Post einen Post reingesetzt, wo er ganz klar gesagt, was wir machen, warum wir es machen, was wir damit bewirken und was die Probleme sind und so weiter und warum diese Probleme.
Dein Kollege Olli dann sagt.
Ja, ja, und warum die Probleme natürlich, dass wir als Industrieland natürlich auch last but not least einen Großteil Mitschuld tragen, dass in diesen Ländern eine bestimmte Situation sind. Hat das sehr gut erläutert mit relativ wenigen kurzen, prägnanten Sätzen. Und ja, muss ich sagen, gut, er war besser als ich. Auf jeden Fall. Aber da ergänzt man es halt ganz gut, da muss ich schon sagen. Und er ist auch. Er ist mehr so der Mann im Background, muss ich sagen. Also das ist auch die Rolle, mit der er sich besser gefällt. Ich renne halt rum und spreche ihn an. Also bin da so bisschen offensiver, bin auch emotionaler natürlich, klar. Also nicht vom Gefühl her, sondern von dem, was ich nach außen trage, bin ich emotionaler als er. Ja. Er fühlt die Sache genauso wie ich, aber er ist halt eben halt cooler. Er ist mehr Profi, sagen wir es einfach, wie es ist. Aber nichtsdestotrotz, wir ergänzen uns gut und das läuft auch ganz gut. Ich muss sagen, ich habe es ja alleine geplant und ist ja zufällig dazugestoßen. Und so weit, wie wir jetzt gekommen sind und auch diese Professionalität, die hätte echt gefehlt. Ich hätte es alleine trotzdem durchgezogen, natürlich, aber ich wäre wesentlich öfter mit voller Wucht die Wand geknallt, wenn er nicht da gewesen wäre. Ja. Das muss ich echt sagen.
Ja.
Naja, whatever, wo waren wir stehen geblieben?
Nächsten Ziele sozusagen, genau. Die nächsten Milestones.
Also die nächsten Ziele jetzt, wir drehen einen Dokumentarfilm.
Da kommt Olli dann auch wieder ins Spiel.
Klar, hat er alles organisiert, mit einer sehr guten Regisseurin. Die ist noch in der Ausbildung, aber ist schon sehr, sehr, sehr gut, sehr erfahren, gute Sachen gemacht. Also Olli hat sie empfohlen und die soll sehr toll sein. Also ich kenne sie bisher nur übers Telefon, da finde ich sie schon toll.
Mhm.
Mit ihrem Freund zusammen, der ist Kameramann. Und wir drehen jetzt ab dem 6. dort, ab dem 7., wenn wir da sind, dann schon mal einen Trailer.
Mhm.
Über die Geschichte dieser beiden Mädels letztlich, die diese Organisation Dire Kids damals gegründet haben als Erbe ihrer Mutter. Denn das ist letztlich nichts gewesen als das Erbe ihrer Mutter. Ihre Mutter hat damals ja schon das eine Mädchen, die Asha, die ältere von beiden, aufgenommen. Die jüngere ist ihre leibliche Tochter und hat dann angefangen, sich nach dem Bürgerkrieg dort um Waisenkinder zu kümmern, Straßenkinder zu kümmern, hat das Ganze mal weiter aufgebaut. Und irgendwann ist sie 2019 gestorben und dann haben die beiden Mädels halt diese Dire Kids, die Organisation gegründet und haben das weitergeführt. Und führen das mit allem, was sie haben. Ne? Also die leben das, die beiden. Ne?
Mhm.
Und der Dokumentarfilm erzählt halt ihre Geschichte. Die eine ist halt ein Bürgerkriegsstraßenkind und die andere ist halt behütet bei ihren Eltern, mehr oder minder behütet bei ihren Eltern aufgewachsen, wie die beiden zusammengefunden haben und wie sie dann Dire Kids aus dem Boden gestampft haben und wie sie das jetzt leben. Ne? Und darüber wird der Dokumentarfilm sein und natürlich mit unserer jetzigen Arbeit auch, ne, was wir machen, ja. Und wird natürlich auch die Probleme dort ansprechen, wird auch auf viele Dinge eingehen, wie man mit relativ kleinen Mitteln wahnsinnige Gamechanger dort hinbringen kann. Also ist ein Dokumentarfilm, 45 Minuten wird er dauern, der Trailer wird 2-3 Minuten dauern. Mit dem Trailer versuchen wir dann den Dokumentarfilm an Sender zu verkaufen.
Ja.
Das wird ein sehr qualitativ hochwertiges Produkt werden, davon bin ich überzeugt. Das hat Olli alles in der Hand, das ist unser nächstes Produkt, um Dire Kids größer zu machen und um mehr Gelder zu bekommen. Wir haben konkrete Projekte, wie ich schon erwähnte, das eine Waisenhaus in Karamaja, also eine Tagesreise von Kampala entfernt, Richtung kenianische Grenze. Dort steht auch ein weiterer Rohbau für eine große Schule mit kombiniertem Waisenhaus, was wir auch fertig bauen werden. Die beiden Sachen sind also die nächsten Projekte, die wir für dieses Jahr geplant haben. Und des Weiteren halt diese Sache mit der medizinischen Versorgung. Ich habe jetzt ein guter Freund von mir, ein sehr erfolgreicher Arzt, will unbedingt helfen und hat angeboten, dort seinen Urlaub zu verbringen und dort freiwillig als Arzt unten zu arbeiten. Super Idee.
Mega.
Er wird mich im Sommer begleiten. Ich werde ja dann Ende August, Anfang September nochmal rüberfliegen mit Olli zusammen, weil wir dann unsere weiteren Projekte machen werden und den Dokumentarfilm dann drehen werden, für den wir jetzt den Trailer machen. Und dann kommt der Kumpel Gunther, heißt er, kommt dann mit. Ich nenne meinen ganzen Namen Gunther Fitz. Der kommt mit und wird uns dort unten helfen und dort zum Thema medizinische Versorgung der Kinder und dort eben halt, wir werden eine Notfallpraxis, irgendwas werden wir dort einrichten, entweder in dem vorhandenen Waisenhaus oder wir werden dort eine Location finden, also das werden wir auch vorher schon organisieren. Und er wird dann dort Kinder behandeln, wahrscheinlich hauptsächlich auch wieder Malaria, weil das ist halt das große Thema, es ist sowieso ein großes Thema, ne? Wenn ich überlege, wie viele Milliarden in die Corona-Impfstoffentwicklung gehen und wie viele Menschen an Malaria sterben,
fuck, ja.
Steht in keinem Verhältnis, muss man klar sagen, aber Malaria gibt es hier nicht, interessiert keinen, also scheiß drauf.
Ja.
Also das ist auch so eine Sache, aber das würde jetzt den Rahmen sprengen.
Ja, das ist doch eine andere Diskussion auch, ja.
Das ist eine ganz andere Liga wieder, aber wie gesagt, wir haben auch über unseren Anwalt hier in Deutschland, der ist gleichzeitig im Vorstand unseres Vereins, der hat Kontakte zu einem Pharmaunternehmen in der Schweiz, die ein neues Malaria-Produkt entwickelt haben.
Mega.
Mit denen werden wir auch darunter gehen und wir gucken mal, wir irgendwelche Sponsoring bekommen, aber es steht im Raume, dass wir da also auch tatsächlich große Mengen von Medikamenten bereitgestellt bekommen. Die müssen natürlich dann über medizinische Fachleute dann distribuiert werden. Ja, das ist klar, das kann man nicht selber machen. Aber Das sind alles Dinge, die jetzt anstehen für dieses Jahr. Aber ganz konkret.
Große Dinge. Ja. Große Dinge, geil.
Das ist, du fängst mit einer kleinen Sache an.
Ja.
Das ist wirklich gerade in so einem Land. Du fängst mit einer kleinen Sache an und die hat automatisch weitere Dinge zur Folge. Ne? Wie ich sagte, mit der Behandlung, dann Ernährung, dann Wasser und so weiter und so weiter. So, und dann siehst du halt wieder irgendwo eine andere Lücke, die musst du schließen. Dann schließt du da wieder eine Lücke und so weiter und so weiter. Und dann kommst du auch auf neue Ideen, weil Leute dir irgendwelche Ideen bringen und sagen, was kannst du da? Ich habe zum Beispiel eine ganz, ganz banale Sache. Ein Kollege, mit dem ich zusammen in diesem Testcenter da arbeitet, ab und zu mal da jobbt, der hat Zugriff auf Werbeplan. Diese großen Pläne in Häuserwänden hängen.
Oh ja, also,
wie eine LKW-Plane von der Qualität her, ne?
Ja.
So, die bedruckten Dinger werden halt da nicht mehr verwendet. Ab und zu gibt ein paar Firmen, die basteln da so Taschen draus und so weiter, aber einige sind halt
gar nicht mehr. Ja, Backup hier auch aus Hamburg.
Ja, genau, ich genau. Auch. Zum Beispiel. Also sind ja auch cool, die Dinger, und sind auch extrem haltbar. Aber viele werden halt nicht verwertet und werden dann irgendwann entsorgt. Und diese Planen sind natürlich extrem wetterfest. Wir haben in den Slums das Problem, dass dort kein Boden in den Häusern ist. Das heißt, wenn es regnet, dann leben die im Matsch.
Ja.
Also wenn wir eine Plane mit Sylrad dort reinsetzen, dann läuft das Wasser halt drunter ab und dann sind die wenigstens im Trocken, das ist schon mal das Erste. Die undichten Dächer können wir damit dicht machen.
Ja.
Also ist der nächste Plan, im Sommer diese Plane darunter zu bringen. Was ich jetzt noch mache, eine kurze Sache, weil es gerade Regenzeit da unten, und wie ich schon am Anfang mal erläuterte, dass dieses Problem mit der Nässe, dass die Kinder im Betteln gehen, nass werden, in der nassen Hütte sind, nicht trocknen und dann Lungenentzündung bekommen. Das können wir so ein bisschen relativieren, indem wir dort zumindest die Möglichkeit haben, sich zuzudecken, wenn die in Hütten sind. Und haben jetzt 50 Biwakdecken von der Bundeswehr geholt. Also nicht von der Bundeswehr direkt, sondern über einen Ankäufer, der die gebrauchten Bundeswehrwaren angekauft hat, und der hat es sie zur Verfügung gestellt, und die bringe ich jetzt am 6. damit runter, ne? Um dann erstmal, es sind nur 50 Stück.
Ja.
Mehr kriege ich vom Gewicht hier nicht hin. Ich darf pro Koffer 23 Kilo mitnehmen und so eine Decke, die wiegt ja schon über ein Kilo, also
natürlich
wird schon eine enge Kiste, aber die nehme ich halt mit, die verteilen wir dann da unten auch, damit wir es immer so die größte Not während der Regenzeit so ein bisschen abmildern können.
Ja, total so hands-on, was kann ich jetzt gerade machen mit den Mitteln? Also ich finde, das ist total krass in diesem Gespräch mit dir irgendwie herausgekommen. Das ist, man merkt total, dass du irgendwie innerlich angetrieben bist, das, was du jetzt gerade tun kannst, zu tun. Wahrscheinlich, weil du das da mit eigenen Augen gesehen hast und die Situation dort gesehen hast. Diese Geschichte, die du heute erzählt hast mit dem 2,5 Jahre alten Kind, wie gesagt, mein Neffe 2,5 war, konnte gar nichts, Mann. Also kein Diss an Tristan, falls er das irgendwann mal hört, aber 2,5, ne, und dann draußen irgendwie betteln und dann halt irgendwie apathisch, irgendwie Wahnsinn so, ne? Und wie schon gesagt, als ich gerade über den Facebook-Kommentar da gesprochen haben, das, was man da jetzt schon machen kann, ist schon mal besser, als irgendwie einen Facebook-Kommentar abzulassen. Und ja, die Kontakte, die du da noch hast und das Netzwerk, wenn die da auch so, ich sag mal, agil und kurzfristig und unmittelbar mithelfen können und das aber so einen Impact dort hat und nicht irgendwo versickert oder so, du bringst das selber noch mit rüber, finde ich eine mega geile eine mega geile Sache. Es gefällt mir auch viel, viel besser als das, was du zuvor gemacht hast. Trotzdem vielen, vielen Dank, dass du das so authentisch auch wiedergegeben hast. Ich glaube, dass der Überbegriff, den ich über die Episode setzen würde, Authentizität, weil, wie gesagt, mega kurzfristig eingesprungen, dran geblieben, da geblieben und jetzt einen Verein gegründet und die nächsten weiteren wichtigen Milestones ahead.
Ich danke dir.
Ich danke dir, dass du hergekommen bist, dass du es mitgeteilt hast. Und falls du irgendwas brauchst oder wir dich unterstützen können oder Zuhörerinnen unterstützen wollen, gerne bei uns melden oder bei euch. Gibt es schon eine Anlaufstelle, Internet, Social Media oder so?
Ja, Dire Kids e.V.
Wie schreibt man Dire, also so wie Dire Straits?
Das haben die Mädels sich ausgedacht drüben.
Aha.
Von Diamond Kids. So, und Dire schreibt sich also D-A-I-Y-A und dann neues Wort, Kids, wie man Kids schreibt, K-I-D-S und dann e.V., ne? Eingetragener Verein. Der ist noch nicht eingetragen, das ist im Vereinsregister jetzt, die steht zur Eintragung bereit. Und dort gibt es dann Dire Kids e.V., gibt es dann direkids.de,
die
Website. Und
ist die schon on oder kommt jetzt auch
im
noch?
Im Moment ist nur die man kann sich schon registrieren, die Seite ist schon on, aber die Kontodaten und so weiter für Spendenkonto und so weiter, das wird jetzt heute oder morgen hochgefahren.
Okay, okay, wir packen es mit in die Shownotes und sämtliche weiteren Verlinkungen. Haben wir noch was vergessen zu erwähnen oder willst du noch irgendwas loswerden?
Nee, ich könnte noch 2 Stunden weiter darüber reden, aber irgendwann dreht sich das im Kreis. Also ich habe nächstes Mal, glaube ich, viel mehr spannende Geschichten zu erzählen, wenn es dann noch
gerne, lass kommt. Lass uns gerne ein Follow-up also, machen, ja. Weiß nicht, in einem Jahr oder so.
Ja, das wäre cool.
Ja, okay, ja, nice. Bin ich auch gespannt drauf. Jan, sehr vielen, geil. Vielen Dank. Grüße gehen raus auch an deine Unterstützer und an Olli. Du hast viel Credits gegeben, das feiere ich auch. Und ja, alles Gute für den neu gegründeten Verein und eure Mission dort vor Ort, die ja anscheinend bis zum Ende deines Lebens so weitergehen soll, zumindest so lange, wie du es kannst.
Auf jeden Fall.
Cool. Danke, Jan. Bis zum nächsten Mal.
Danke dir.
Ciao, ciao.